Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und heute geht es um ein Thema, was in der Medizin häufig noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und zwar geht es um die psychiatrische Diagnostik. Und ich habe zwei Expertinnen und Experten bei mir zu Gast. Einmal die Laura Hinrich und den Herrn Dr. Dean Connor-Treth. Schön, dass ihr beide da seid. Und jetzt würde ich gerne erstmal dich bitten, liebe Laura, dich vorzustellen. Wer bist du und was machst du?
Ja, hallo, freut mich hier zu sein. Ich bin die Geschäftsführerin von Clinico. Das ist ein Schweizer Unternehmen ursprünglich und wir haben eine App für Symptomerfassung und Diagnostik von psychischen Beschwerden und schauen eben, wie wir damit Betroffenen schneller helfen können.
Ja, da muss ich gleich einhaken. Wie bist du darauf gekommen, in dem Bereich zu gründen?
Ja, also Gott sei Dank hat ja jemand die ganz anfängliche Arbeit schon gemacht. Das Unternehmen gab es schon 4, 5 Jahre, bevor ich dazu gekommen bin, weil ich bin tatsächlich im Digital Health Bereich schon seit langem, aber eben komme aus der Betriebswissenschaft. Also ich kann keine ärztlichen, ich kann keine ärztlichen Ideen entwickeln. Aber als ich von diesem Produkt gehört habe, dachte ich direkt, dass das ja wirklich ein Bereich ist, der, wie du selber sagst, noch sehr, sehr unterbelichtet ist, was technologische Innovationen angeht, weil wir auch oft, glaube ich, fälschlicherweise annehmen, dass der gar nicht datengetrieben ist und dass man den schlecht unterstützen kann digital, was meiner Ansicht nach eine Fehleinschätzung ist. Natürlich gibt es eine wichtige menschliche Komponente, auf die kommen wir ja auch noch, aber das heißt nicht, dass man in dem Bereich keine Technologie einsetzen kann, im Gegenteil.
Bin sehr gespannt. Ja, vielen Dank erstmal. Dean. Wer bist du? Was machst
du? Genau. Dean Connor-Treth ist mein Name. Ich bin als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie tätig. Einerseits am Standort Frankfurt, wo ich jetzt auch gerade bin. Und obendrein auch in Köln mit noch zwei anderen Kolleginnen und Kollegen bei Neomentix, der Ärztegesellschaft. Und an beiden Standorten nutzen wir ja bisher auch sehr erfolgreich und sehr gerne Clinico zur Diagnostik. Wir machen das allerdings, glaube ich, ein bisschen anders als die meisten anderen Nutzer das so machen, weil wir uns spezialisiert haben auf die Diagnostik von ADHS und Autismus-Spektrum-Störungen im Erwachsenenalter. Und da ist es aber total wichtig, dass man auch drumherum schaut, ne? Also dass man ein bisschen nach den Komorbiditäten, also den zeitgleich vorliegenden psychiatrischen Erkrankungen gemäß der Diagnosekriterien schaut. Und da ist Clinico einfach ein super angenehmes, leicht zu handhabendes Werkzeug, um das eben orientierend darzustellen und dann im Gespräch auch nochmal genauer zu schauen, wenn es da irgendwelche Hinweise gibt auf Depressivität, auf bestimmte Ängste, interpersonelle Probleme und so weiter.
Was sagst du, Dean, wie wichtig ist heutzutage, ich meine früher schon genauso, ne, eine wirklich saubere Diagnostik in der psychiatrischen Versorgung und wo siehst du im Alltag jetzt so ganz ehrlich Schwächen? Jetzt nicht vielleicht bei euch, aber grundsätzlich.
Ja, große Frage, weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also das große fundamentale Problem der Psychiatrie ist natürlich, dass wir anders als andere Fachbereiche so gar keine harten Parameter haben, weder laborchemisch noch apparativ. Ne? Das heißt, das lebt im Grunde vom Gespräch. Es ist die sprechende Medizin und auch die Diagnostik ist letztendlich komplett davon getragen, dass man etwas über den Patienten erfährt im Kontakt, dass er etwas von sich preisgibt. Und dadurch kommt diesem diagnostischen Gespräch einfach eine ganz überragende Rolle zu. Natürlich macht man auch in anderen Fächern klinische Diagnostik, aber man hat meistens flankierend irgendwelche Laborwerte oder man hat Bildgebung und kann dann sagen, okay, das sind jetzt die Gallensteine oder das ist irgendwie eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und in der Psychiatrie gibt es das halt gar nicht. Ne? Das heißt, man muss wirklich herausarbeiten mit den Patientinnen und Patienten, was ist denn eigentlich das Problem? Ne? Und da ist beispielsweise so eine depressive Episode ein ganz gutes Beispiel, die vordergründig irgendwie immer gleich aussieht, ne? Also Antriebsschwäche, gedrückte Stimmung, Selbstvorwürfe, Freudverlust. Und da können aber ganz andere Sachen hinterstehen, ne? Ob das jetzt eine Persönlichkeitsstörung ist oder ob es eine Angsterkrankung ist. Das heißt, wenn man dann weiter nochmal schaut und Differentialdiagnostik macht im Gespräch, dann fördert man ganz andere Sachen zutage. Und das ist natürlich extrem zeitintensiv. Ne? Das ist auch schön, das macht man auch gerne, weil man ja tatsächlich auch da schon mit den Menschen in Verbindung kommt und im besten Fall auch die Beziehungsgrundlage für therapeutische Interventionen legt. Aber es ist natürlich etwas, was wenig standardisiert abläuft. Das heißt, es gibt große Qualitätsunterschiede und was üblicherweise auch sehr viel mehr Zeit fordert als in anderen Fachdisziplinen.
Ja, kann ich nur bestätigen. Und das ist wahrscheinlich wohl auch das, Laura, wo ihr angesetzt habt. Also seid ihr angetreten damals, du hast das übernommen oder bist damit eingestiegen, weil ihr ja ein systemisches Problem gesehen habt oder eher ein medizinisches Problem? Also so eher strukturell, so von oben drauf geguckt? Oder habt ihr gesehen, also ob ich jetzt zum Psychiater nach Flensburg gehe oder in Bayern, da kommt was ganz anderes bei raus? Oder ja.
Naja, ich würde sagen beides, weil es gibt natürlich die eine Thematik eben, dass oft in der kurzen Zeit, wo Leute befragt werden, nicht alles rauskommt, dass das denen jetzt eben auch berichtet hat. Und ich meine, ihr seid ja schon extrem spezialisiert und wahrscheinlich sehr, sehr offen und schaut sehr, sehr genau hin. In der hausärztlichen Praxis nochmal eine ganz andere Geschichte, in der ambulanten Psychotherapie sicher auch nochmal anders, wo Leute sich anders spezialisieren. Und dass man einfach sieht, dass gewisse Bevölkerungsgruppen ja auch unterdiagnostiziert sind in bestimmten Krankheiten. Und auch stationär haben wir ja auch Kunden, große Klinikkunden in der Schweiz, die sagen, es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, weil sonst die Leute eben mit teilweise 3, 4 Diagnosen rumlaufen oder man auch eben länger sich nicht richtig einigen kann, was es denn jetzt ist, was das Dominante ist. Genau, und wir sind haben einfach diesen erstmal alles erfassen, damit man das gesamte Bild hat, war so einer der wichtigsten ersten Ansätze und einer der Ursprünge. Und ich würde sagen, was dann ein bisschen später dazu kam, war dann eben noch das Thema, die Art, wie Leute überhaupt in die Versorgung kommen. Also, dass man eigentlich viel zu lange braucht, um überhaupt ein Fachgespräch zu bekommen. Und selbst wenn man sagt, man braucht vielleicht nur eine ambulante Psychotherapie, vermutlich, bis man dann an jemand gerät, kann man sich dann überhaupt noch aussuchen, welche Spezialität diese Person hat? Ist das ein Verhaltenstherapeut oder was anderes? Macht das überhaupt Sinn bei dem aktuellen Störungsbild? Diese Fragen können sich die meisten Betroffenen gar nicht mehr stellen, weil die gar nicht so die Auswahl haben und auch gar nicht unbedingt vielleicht das Wissen, um dann zu sagen, ah, okay, da ist es eine Angstthematik, da sollte ich vielleicht lieber zum Verhaltenstherapeuten erstmal gehen. Das heißt, wir haben so beide Themen. Also es ist eine komplexe Lage und natürlich auch, dass einfach durch die öffentliche Diskussion und verschiedene andere Ursachen das Thema mehr an die Öffentlichkeit gespielt worden ist. Das ist ja einerseits gut, es gibt mehr Bewusstsein. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das jetzt nicht schlecht ist, führt aber auch zu, sage ich mal, noch einem stärkeren Andrang und damit eben noch mehr Schwierigkeiten an die entsprechenden Fachpersonen zu gelangen. Und das ist dann auch für mich immer eine Frage, gelangen jetzt wirklich die Leute da an die Termine, die es wirklich am dringendsten brauchen oder eher die, die noch die Kapazitäten haben, sie sich zu suchen, die vielleicht beruflich nicht so stark eingebunden sind oder. Und das ist, finde ich, auch ein Problem in der Versorgung, was wir lösen müssen.
Genau. Und jetzt werden sich wahrscheinlich viele, die jetzt hier zuschauen oder zuhören, fragen, ja, was macht denn Kliniko jetzt ganz genau? Ja, wobei kann es denn wirklich unterstützen und welche Lösung bietet es wem? Also erstmal, weil ich mich primär an natürlich ärztliche Kollegen richte, was haben die ärztlichen Kollegen davon? Vielleicht Dine, du als erstes?
Also dadurch, dass wir ja viel Diagnostik auch in diesem Bereich ADHS und Autismus-Spektrum machen, haben wir relativ viel Erfahrung mit testpsychometrischen Verfahren, ne? Also sowohl ärztlich wie psychologisch, eben auch ein mehrköpfiges Team. Und da kann man den Vorteil ganz klar darin sehen, dass man diese Übersicht hat, die sich wirklich an den Diagnosekriterien orientiert. Ne? Also wenn jetzt Leute zu uns kommen beispielsweise mit dem Anliegen, bitte prüft doch mal, ob bei mir vielleicht eine ADHS im Erwachsenenalter vorliegen könnte, dann verwenden wir irgendwie Homburger ADHS-Skalen für Erwachsene oder Connors oder da gibt es ganz verschiedene Dinge, wo man statistische Maßzahlen rausbekommt. Ne? Also wie schneidet jemand ab im Vergleich zu einer alters- und geschlechtsnormierten Referenzpopulation? Ne? Und dann T-Werte und C-Werte und dann kann man sagen, gut, das passt zur Vorgeschichte oder auch nicht. Und bei Kliniko ist der Ansatz eben insofern neu, als dass man eine Symptomlandkarte bekommt, also eine Übersicht, wo ADHS und Autismus-Spektrum im Übrigen auch abgebildet sind, aber eben auch alle anderen Dinge drumherum. Das heißt, man widmet sich im Grunde der ganzen Thematik und kann dadurch relativ gut sehen, okay, hier gibt's noch andere Probleme, die wir jetzt bisher noch gar nicht so gesehen haben in der Selbstbeurteilung des Patienten, der quasi Auskunft darüber gibt, was da eigentlich los ist. Und das ist einmal bei der Diagnostik total hilfreich, weil es eben diese Informationserhebung erheblich verschlankt auch, ne? Und aber auch für die Therapieplanung, ne? Weil, um jetzt mal bei dem Beispiel mit ADHS zu bleiben, ist es bei uns immer extrem dankbar, wenn man dann sieht, okay, jetzt haben wir ADHS-Diagnostik diagnostiziert, aber es gibt zumindest noch eine mittelgradige, vielleicht sogar eine schwere depressive Episode, die man klinisch gesehen hat, aber die sich auch in Kliniko, in der Landkarte nochmal wieder gespiegelt hat, sodass man jetzt erstmal keine spezifische Therapie beginnen sollte, sondern erstmal nach der Depression guckt, ja? Oder der Angsterkrankung oder der Persönlichkeitsstörung. Ne? Und das ist einfach für unsere Prozesse, sowohl was das Diagnostische als auch das Therapeutische anbelangt, ein großer Mehrwert.
Das kann ich bestätigen. Ich habe mir vor der Sendung hier natürlich auch einen Testaccount geholt und das auch ausgetestet. Und bei Laura sieht man, also wenn du jetzt das hier als Video siehst, als Videocast, siehst du bei Laura im Hintergrund so mal ein Bild, ja, wo man so ein bisschen diese Wolken sehen kann in den verschiedenen Clustern, was eine unfassbar tolle Übersicht ist. Also ich war auch sehr begeistert davon und ich habe das natürlich auch durchgemacht mit verschiedenen Leuten und bin da auch, genauso wie du es beschreibst, die auf Punkte gekommen, wo ich dachte, oh, das wäre mir gar nicht aufgefallen, geschweige davon, dass ich in der Praxis eigentlich die Zeit dafür habe, das so genau abzufragen. Die habe ich nämlich gar nicht. Ne? Da ist wirklich das Hauptsymptom im Fokus, aber alles andere fällt eigentlich hinten drunter. Und deswegen meine Frage, würdest du sagen, dass eure Diagnostik, also musst du jetzt ja sagen wahrscheinlich, aber würdest du sagen, ihr seid arbeitet noch besser als sowieso schon? Ja, die Frage also, berichtet sich wahrscheinlich. Aber
ja,
merkst du einen Unterschied? Ja.
Also wir nutzen nicht nur Kliniko, wir nutzen auch nicht nur die ADHS-spezifischen Sachen, sondern sicherlich auch noch andere Anbieter, die gerade auch so Symptomchecklisten als digitales Tool in der Psychometrie anbieten, aber eben auch sowas wie motivationale Schemata, wenn es jetzt um eine Psychotherapie geht. Ne? Und da integrieren wir sehr viele Bestandteile, aber ich glaube, dass Kliniko einen großen Vorteil bieten würde, auch für Praxen, die ganz anderen Schwerpunkt machen, einfach weil es eben so viele Sachen integriert und so viel zusammenfasst, ne, und eben einen großen Überblick gibt, wo man selber nochmal klinisch schauen kann, wo man aber auch eigene Einschätzung aus Sicht des Klinikers einpflegen kann, um dann zu sehen, welche Diagnose ist denn wohl da, welche steht auch im Vordergrund. Ne. Das wird im Übrigen von den Patienten auch sehr gut angenommen. Ne. Also wenn man denen dann erklärt in so einem Zweit-, Dritt- oder Viertgespräch zur Diagnostik, was man da so alles gefunden hat in der Testpsychometrie und so weiter, dann ist diese Landkarte auch immer sehr dankbar, ne, um zu illustrieren, wo sind denn genau die Problemfelder, weil es auch so schön illustriert wird da. Ne? Das ist viel besser greifbar als jetzt irgendwelche abstrakten statistischen Maßzahlen wie ein T-Wert von 78. Da kann erstmal keiner was mit anfangen.
Ne? Das heißt also, du setzt dich dann, wenn ihr diese Diagnostik gemacht habt, wirklich mit dem Patienten vor dem Bildschirm und zeigst denen das auch sehr transparent?
Ja. Ja, genau. Ja, also das ist tatsächlich der letzte Teil der Diagnostik, die wir standardisiert machen, sowohl bei Autismus-Spektrum als auch ADHS, dass wir vorher sozusagen die Kernfrage uns der nähern, ne, anhand der anderen Testverfahren und dann eben bei Klinik nochmal schauen, was ist denn rechts und links des Weges. Ne? Weil gerade sowas wie soziale Phobie, das fällt ganz oft im klinischen Alltag unter den Tisch, haben aber Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung oder ADHS überproportional häufig. Das wird eben separat bei Kliniko auch aufgezeigt. Ne? Das ist durch viele andere Symptomchecklisten nicht mal flankierend abgebildet. Das ist gerade bei dieser Klientel ein ganz großer Anteil, wo man das dann eben auch nochmal visualisiert und daraus letztendlich auch ableiten kann, okay, dieses Phänomen adressieren wir so, ein anderes eventuell anders, ne? Also medikamentös, psychoedukativ, psychotherapeutisch. Ne? Es gibt dem Ganzen auch ganz angenehm so ein Gerüst und macht die Sache meistens am Ende der Diagnostik auch recht rund.
Laura, wie ist Kliniko, als was für ein Produkt ist das klassifiziert? Wo können wir das verorten? Es macht ja sozusagen, steht ja keine Diagnose, es gibt nur eine Empfehlung, oder? Klär uns nochmal auf.
Genau, wir sind trotzdem Risikoklasse 2b in der MDR, weil wir natürlich Diagnosen vorschlagen und auch wenn die dann nochmal bestätigt werden müssen, also wir geben die nicht automatisch raus, sondern es ist eine Liste sozusagen der potenziellen Diagnosen, ist das trotzdem als 2b verortet. Was aber auf eine Weise natürlich auch gut ist, es ermöglicht uns viel, sag ich mal, ist natürlich auch eine höhere Sicherheit, wenn wir das machen jetzt, diese Klassifizierung, ja. Genau.
Habt ihr, ihr habt wahrscheinlich auch euer Produkt schon in Studien mit eingebaut. Kannst du da noch ein bisschen was zu berichten? oder evaluiert?
Genau, wir haben das gegen den Goldstandard getestet, was natürlich auch andere Fragebögen sind. Es wird auch, glaube ich, immer noch, gerade bei so spezifischen Themen wie jetzt, was wir jetzt gerade besprochen haben, Autismus-Spektrum-Störung oder so, natürlich immer auch noch mal tiefer gehende Sachen geben. Und auch die anderen Fragebögen, teilweise sogar die, die wir als Vergleich angesetzt haben, entwickeln sich ja auch weiter. Aber ich glaube, wir konnten auf jeden Fall zeigen, dass das wirksam ist. Und genauso gut wie ein sehr standardgetriebenes, sehr standardisierte Diagnostik in eben Universitätsambulanzen. Und ich muss sagen, das ist ja auch nochmal immer wahrscheinlich der höchste Standard, den man so erfahren kann in der Versorgung, weil wenn wir ehrlich sind, ist ja, was die meisten Menschen bekommen werden, ja, im Alltag jetzt in Deutschland, wird wahrscheinlich nicht so strukturiert und so sein, sondern vielleicht bekommen die auch mal den einen oder anderen Fragebogen. Aber das ist ja bei weitem nicht immer der Fall, muss man ja auch mal klar sagen. Ja.
Tausendmal kopiert und nicht mehr wiedererkannt. Habe ich jetzt gar nicht gesagt,
genau.
Ne?
Genau, und das ist, deshalb finde ich schon, das ist auf jeden Fall auch eine große Chance, denke ich mal. Und wie gesagt, was wir jetzt eben auch noch schauen, ist, ob wir uns einfach noch ein bisschen früher in der Journey quasi auch verorten können. Weil was Stadin jetzt macht, ist natürlich super. Da haben die Leute wahrscheinlich aber meistens auch schon eine monatelange oder sogar jahrelange Leidensgeschichte hinter sich. Sehr, sehr eingeschränkte Funktionsfähigkeit, vielleicht sogar massive Probleme im Berufsstudium, wie auch immer, vielleicht nicht alle, aber sicher einige. Und wir versuchen jetzt eben auch ranzukommen quasi an die Leute, wenn die ersten Probleme auftreten. Wie gesagt, und die früher zu erreichen, bevor sie eben auch einen therapeutischen oder psychiatrischen Termin überhaupt bekommen. Das ist so ein bisschen, was ich auch spannend finde, weil der Ansatz von Clinico ist ja, wie gesagt, dass man immer screent über alle Bereiche, egal wer da vor einem sitzt. Man muss auch nicht sagen, ich glaube, ich habe dieses oder jenes, sondern es ist bei allen gleich. Mhm. Und dort, wo die Screening-Items eben positiv angeklickt werden, da gehen wir dann tiefer. Und wir haben jetzt auch eben in den letzten 2 Jahren eine Art Symptomkarte für Laien entwickelt. Also die Personen selber bekommen auch ein Ergebnis. Das ist natürlich nicht diese Karte, die wir im Hintergrund sehen, weil das ja alles immer drauf. Sondern das sind eben nur die Symptome, die die Personen auch haben und für Laien erklärt, ohne medizinische Fachbegriffe, mit viel Content, weil wir eben auch daran glauben, dass das auch Leuten schon hilft, das sagen die Nutzer auch in Interviews, wir mussten das ja auch untersuchen, dass man eben ein bisschen mehr versteht, was man hat und sich auch gezielter Hilfe suchen kann, das auch vielleicht besser beschreiben kann und auch die digitalen Lösungen, die es ja gibt in dem Bereich, also es ist meines Wissens immer noch der Bereich mit den meisten DIGAs, Psyche, dass man vielleicht auch eben Leuten mit leichteren Beschwerden oder auch als Übergang da schon mal helfen kann.
Ja, definitiv. Es ist ein guter Ansatz. Natürlich nicht erstmal zu warten, bis sie dann wieder erst in der Praxis sitzen und dann das alles machen, sondern die Menschen schon vorher zu identifizieren und ihnen ein Angebot zu machen. Aber was mich jetzt interessiert, also ihr nochmal zur Erklärung, eure Software ist einsetzbar in Kliniken, in Praxen, in MVZ, überall als Add-on zum PVS oder KISS-System. Noch ohne Schnittstellen, oder? Wie ist es?
Genau, im Moment noch ohne Schnittstellen. Ist aber einfach eine Frage, dass da noch nicht die ganz konkrete Nachfrage war und der absolute Bedarf. Das könnte man auch umsetzen.
Ja, genau. Kann ich verstehen, dass das nicht unbedingt so notwendig ist.
Es ist natürlich auch immer eine Schnittstelle aus einer technischen Sicherheitsperspektive nicht so wünschenswert. Und deshalb mit Aufwand verbunden, wenn man es nicht unbedingt machen muss. Ja. Weil natürlich Datensicherheit und so weiter ist ja ein Riesenthema, auch zu Recht. Wir haben sehr sensible Daten und das ist natürlich für uns sehr, sehr wichtig. Deshalb, das macht man ohne Not nicht, sage ich mal. Es ist auch eine Web-App, also wir gucken, dass die Leute nicht müssen sich nichts installieren im Moment, können sich einloggen und die Daten werden nur sichtbar in dem Moment, wo sich ein Therapeut dem ihm zugeordneten Patient anschaut. Ansonsten hat keiner den Zugriff.
Okay, um es nochmal ein bisschen genauer zu verstehen, Dean, kannst du uns vielleicht mal so mitnehmen, wie das so wirklich abläuft. Also Patient kommt zu dir, Neupatient hat sich angemeldet und sagt, ich will jetzt eine ADHS-Diagnostik oder ich komme nicht mehr aus dem Bett. Was ist los mit mir? Und dann schickt ihr ihn ohne einen Erstkontakt schon einen Link zu einer digitalen Anamnese dieses Tools zu Hause oder wie macht ihr es?
Nee, tatsächlich, ja, es gibt einen Link zur Anamnese, der kommt tatsächlich mit der Terminbuchung bei uns schon. Der ist allerdings also pseudonymisiert, das ist eher mal so eine grobe Orientierung, ne, wo ein bisschen was reingestiegen werden kann überhaupt, was ist denn der Anlass der Vorstellung. Ne? Dann kommt das Erstgespräch, wo wir dann das so ein bisschen als rohes Gerüst nehmen, zu gucken, ne, was ist denn da eigentlich los. Da schreiben dann Leute beispielsweise, um jetzt bei der ADHS-Diagnostik zu bleiben, meine beiden Kinder wurden jetzt mit ADHS diagnostiziert. Bei dem Prozess habe ich gedacht, Mensch, da erkenne ich mich ja auch total drin wieder. Und dann wollte ich einfach mal, obwohl ich gar keinen großen Leidensdruck habe, mich auch mal vorstellen. Ne? Und dann füllt man im Grunde im Erstgespräch so ein bisschen die Lücken, das Biografische, die psychiatrische Vorgeschichte, die Bildungsbiografie, solche Dinge, die da wichtig sind. Dann kommt quasi nach dem Gespräch der Link einmal für die ADHS-spezifische Testung, die wir aus unterschiedlichen Bestandteilen zusammensetzen. Einmal ein Daueraufmerksamkeitstest, verschiedene Fragebögen, die spezifisch sind, also validierte und standardisierte Verfahren und eben Clinico als separater Link, sodass wir dann beim Zweitgespräch, was sich nach der Bearbeitung der Fragebögen des, durch den Patienten oder die Patientin zu Hause anschließt, und dann ist quasi mal die Auswertung dann dazwischen, dass ich mir die ganzen Sachen anschaue, häufig dann auch die Schulzeugnisse von den Probandinnen und Probanden mir nochmal dazulege, um zu gucken, wird da insgesamt differenzialdiagnostisch ein stimmiges, stringentes Bild draus. Und dann im Zweitgespräch schaue ich mir die Befunde an, also sowohl die aus den anderen Testverfahren mit den besagten statistischen Maßzahlen, erkläre das immer genau an den Graphen, wo da wer zu verorten ist, wer die Referenzstichprobe ist und eben auch mit der Symptomlandkarte von Clinico, ne? Dass man dann da nochmal auf die Begrifflichkeiten eingeht, was bedeutet denn was, wie ordnet man das ein und was macht man vor allem auch therapeutisch daraus, das wollen die Patientinnen und Patienten natürlich wissen.
Okay, das ist das, also erstmal vielen Dank für die Erklärung, also sozusagen ein Zusammenspielen aus ganz vielen Faktoren, wo Clinico ein Part davon ist. Laura, ist das das typische Vorgehen oder gibt es auch Kliniken oder Praxen, die schon im ersten Schritt vor dem Erstgespräch den Patienten euren Zugang geben?
Ja, gibt es auch. Es kommt immer auf die Praxis tatsächlich eben an. Also so kleinere Praxen, so ambulante Gruppenpraxen zum Beispiel, weiß ich, dass sie das auch sagen, einfach vor dem Erstgespräch, macht das bitte. Aber dann gab es ja schon bei dem Anruf, sage ich mal, es gibt schon mal meistens irgendeinen Kontakt, wie die Leute in irgendeiner Art und Weise sagen, was sie haben, dass man es überhaupt einordnen kann, um überhaupt einen Termin zu bekommen. Und manche machen es auch, wie Dean jetzt sagt, nach dem Erstgespräch ist schon auch sehr oft der Fall, ja.
Ja. Ja, wir hatten Dean im Vorgespräch schon ein Thema angesprochen, was mich immer sehr brennend interessiert, und zwar, wer entscheidet eigentlich wirklich? Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, du machst dir im Erstgespräch als erstes ein Bild vom Patienten. Dann holst du dir die Diagnostik oder die Testdiagnostik aus verschiedensten Ressourcen und Tools zusammen und dann entsteht ein komplettes Bild. Das heißt, du bist der Erste, noch klassisch mit deiner Erfahrung und deinem Bauchgefühl, ja, und dann holst du sozusagen die Messparameter dazu. Ist das so korrekt? Weil ich habe mir überlegt, als ich das durchgetestet habe, wenn ich das als Erstes machen würde und dann erst den Patienten sehe, wer entscheidet dann wirklich? Wie beeinflusst bin ich denn dann schon?
Klar, das legt einen gewissen Bias nahe auf jeden Fall. Ne? Mhm. Und wir haben durchaus das auch diskutiert bei uns, ob man eventuell Clinico auch schon vorab schickt. Das hat Vor- und Nachteile. Also einerseits, ne, dass man schon differenzierter und auch wirklich dann grafisch nochmal so einen Einblick hat. Aber wir wollten uns bewusst dann erstmal an unserem Anamnesebogen und dem Erstgespräch entlanghangeln, weil es natürlich immer, also das in der Psychiatrie ganz allgemein gesprochen und bei neuropsychiatrischen Entwicklungsstörungen, worunter eben Autismus-Spektrum und ADHS fallen, ganz besonders, es ist immer eine Wahnsinnspuzzelei. Man muss immer sehr viele Teile zusammensetzen und kann sich nie bloß auf eines stützen. Ne? So, und da ist natürlich ganz individuell, wie lange man puzzeln muss. Ne? Manchmal ist es schon klinisch total klar, man weiß, die Vorgeschichte, die Bildungsbiografie sieht ihn oder sie vor sich und weiß, okay, eigentlich könnte man fast auf den Test verzichten. Wir machen den trotzdem dann immer noch standardmäßig, weil man natürlich auch im Verhältnis jetzt zu Versicherung und so weiter das alles auf sicheren Füßen haben möchte und vor allem auch, bevor man die Therapie einleitet. Aber meistens ist es eben so, dass man viele Teile zusammensetzen muss und sich dann manchmal in verschiedenen Prozessen noch die Frage stellt. Und wir begreifen dann häufig, gerade wenn wir jetzt uns mit ADHS und Autismus-Spektrum schwerpunktmäßig befassen, das so ein bisschen so, wie Clinico gibt einem den Hinweis, wo man denn alles puzzeln muss. Also wir wissen dann, okay, ADHS ja und nein. Und dann sieht man bei Clinico, okay, da gibt's aber tatsächlich bei Traumafolge noch ein bisschen was zu puzzeln. Und da wurde zwar was erwähnt und die Patientin oder der Patient will da nachvollziehbarerweise jetzt nicht proaktiv viel daraus berichten, aber dass man weiß, gut, bevor wir da jetzt eine leitliniengerechte Behandlung einleiten, sollte man an der Stelle auch noch mal ein bisschen weiter puzzeln. Ne? Und das gibt eben, es legt so ein bisschen den Finger darauf und sagt, hier bitte auch noch mal hingucken. Ne? Also zumindest in der Art, wie wir es verwenden. Und das macht das eben sehr, sehr handlich und nimmt deswegen auch einen recht zentralen Bestandteil ein, in dem, wie wir dann weiter gucken.
Mhm. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass du dich so ein bisschen ertappt gefühlt hast, wo du dachtest, oh, das habe ich ja jetzt überhaupt nicht gedacht oder überhaupt nicht wahrgenommen, was dann im Nachhinein rauskam. Ja, okay.
Ja, total. Also okay. was ich super spannend finde, also ich ertappe mich regelmäßig dabei, dass ich denke, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen, ne? Weil es eben auch einfach in Gesprächen oft so ein bisschen unterm Radar steht, ne? Einfach weil die Breite da so groß ist. Was ich total spannend fand, das kann ich noch gar nicht so richtig jetzt anhand harter Zahlen belegen, aber ich erkenne zum Beispiel, wenn ich sehr viele ADHS-Patienten diagnostiziere, dass es auch Überschneidungen gibt zwischen den Störungsbildern. Also dass zum Beispiel sehr häufig Patienten mit einer schweren ADHS-Symptomatik ohne, also das kann man klinisch sicher sagen, die haben keine bipolare Störung, die scoren aber alle hoch in dem Cluster manische Merkmale bei Clinico, weil ganz viele sich überschneiden rein von der Entität her. Ne? Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert, also wie man sozusagen auch mit welchen psychologischen Methoden man überhaupt Krankheitsentitäten voneinander unterscheidet. Ne? Also dass man sagt, das ist das und das ist das. Ne? Das ist hochdifferenziert. Ich habe es auch noch nicht vollständig verstanden, wie das genau erfolgt, weil das mathematisch hochkomplexe Operationen sind, wie man sowas feststellt. Aber das war ganz spannend, rein im Praxisalltag zu sehen. Ja, da gibt es tatsächlich große Überschneidungen, die ja auch erklären können, warum, wenn man das nicht ordentlich macht, viele ADHS-Betroffene einfach lange falsch diagnostiziert sind und auch falsch behandelt werden mit einem erheblichen Leidensdruck. Ne?
Lass uns nochmal einen Blick so ein bisschen auf die Patienten nochmal intensiver werfen, weil es ist ja jetzt sozusagen ja digitale Psychiatrie, digitale Diagnostik. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo ganze Teams, die ich kannte, sich den ganzen Tag nur diagnostische Fragen gestellt haben, Anamnesen erhoben haben und dieser ICD-10-Katalog da neben uns lag und schon ganz zerfleddert war, weil jede Seite schon 100-mal durchgelesen war und man geguckt hat, was passt mit wem zusammen und wie können wir das jetzt eigentlich hier alles einordnen. Und das ist teilweise ja in vielen Praxen und Kliniken noch immer so dieser Weg. Und nun wird's halt digital. Und das in diesem Fach und in diesem Gebiet, das löst natürlich auch bei vielen, also sowohl bei der Ärzteschaft, aber auch in der Pflege sicherlich, aber auch bei den Ärzten, ein Gefühl aus von, und auch der, bei den Psychotherapeuten sicherlich auch, wieso, das war doch meine Kernkompetenz, ne? Ich habe mich als den Mega-Diagnostiker immer wahrgenommen. Ich kann das richtig gut. Und jetzt kommt da sowas her und nimmt mir doch irgendwie sowas weg. Wie empfindest du das und kannst du das so nachvollziehen? Und dann machen wir den Link zu den Patienten.
Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Man muss natürlich da dagegen halten, dass das, was wir bei Clinico und auch bei anderen Testverfahren haben, das ist ja etwas Hochabstraktes. Ne? Das heißt, ich habe immer einen Maßstab, den ich anlege, im Fall von Clinico beispielsweise die ICD-10-Kriterien für ein bestimmtes Krankheitsbild. Und danach wird eben gefragt und gesucht. Ne? Und dass da quasi das Muster dazu passt, heißt natürlich nicht, dass das bei den Patienten alles darin aufgeht, ne? Aber das ist schon mal total wichtig. Und Stichwort ICD-10 liegt da irgendwo rum, mal Hand aufs Herz. Wer, der nicht gerade 3 Wochen vor oder nach der Facharztprüfung ist, der macht das so sauber, ja, und guckt sich da genau an, okay, ist denn jetzt wirklich der Widerstand mindestens 2 Wochen da, wenn ich eine Zwangsstörung behandle, oder ist das wirklich eine aversive Tätigkeit? Ne? Also so viele Diagnosen, die da ja nicht grob falsch sind, aber der Tendenz nach eher etwas über den den Daumen gepeilt und mit einer Ernährung gemacht werden. Ne? Und da bringt natürlich Clinico bei aller Demut, die man trotzdem dem Konstrukt gegenüber haben muss, eine bisher noch nicht dagewesene Präzision.
Ja, auf alle Fälle. Das Buch liegt überall rum, aber es gibt Kollegen, die das nach wie vor machen. Und aber in der Regel und im Alltag mussten sich viele eingestehen, ist das sicherlich nicht der Fall. Insofern finde ich das auch eine wichtige Unterstützung auf alle Fälle in jeglicher Lage. Und meine Frage passend dazu so ein bisschen, Laura, das ICD-11 geistert ja schon so ein bisschen herum. Seid ihr schon darauf vorbereitet? Könnt ihr da aufspringen? Könnt ihr euch da in diese Richtung weiterentwickeln?
Genau, wir sind natürlich in der Vorbereitung. Es ist ein bisschen, wir sind sehr, sehr motiviert. So vor 2 Jahren hatten wir schon mal so ein Riesenprojekt und haben das dann etwas wieder runter priorisiert, als wir dann die Verzögerung gesehen haben, weil wir natürlich als Startup begrenzte Ressourcen haben und müssen dann ein bisschen gucken. Und haben uns dann erstmal auf die MDR-Zertifizierung des aktuellen Produkts konzentriert, was ja auch viel Aufwand ist. Ja, aber wir sind dabei und das wird auf jeden Fall für das kommende Jahr ein wichtiger Punkt sein, weil natürlich, ja, es steht jetzt an. Es gibt ja auch viele Dinge, die da fehlen im ICD-10, die jetzt neu aufgenommen sind. Aber genau, wir sind dran und müssen uns auf jeden Fall darauf vorbereiten. Und ich glaube auch schon, dass das für uns nochmal eine Riesenchance ist, weil man hier einfach mal sagen muss, es gibt da nicht viele Praktiker. Es wird dann eigentlich niemanden mehr geben in einer Entscheidungsposition, der das geübt hat. Ja, das ist jetzt im Moment ein Riesenunterschied. Alle Leute, die jetzt in die Ausbildung gehen, haben ja super Leute, die sie super visionieren und so, die machen das seit 10, 20 Jahren und jetzt auf einmal müssten die selber gerade vielleicht noch eine Fortbildung machen.
Ja.
Und vielleicht sind sogar die Jungen dann die eigentlich das fast noch parater haben, weil die das jetzt in der Ausbildung vielleicht sogar intensiver durchnehmen. Das ist jetzt eher eine Frage wieder an den wahrscheinlich, aber...
Naja, also das ist sicherlich so. Das wird ganz sicher so sein, weil natürlich ganz viel umstrukturiert wird im ICD-11. Und das geistert lange schon rum, genau. Und viele haben ja auch immer schon, also wir machen es standardmäßig auch so, zumindest in der Autismusdiagnostik, dass wir die ICD-11-Diagnose immer noch mit dazugeben, weil die einfach differenzierter ist als bei der ICD-10. Und es ist natürlich so, dass da ganz viel und auch so ganz viele Tools, ne, die das schematisieren können, die das operationalisieren können, wie beispielsweise Clinico, da auch eine Riesenhilfe sein werden. Weil das, was halt vorher die Krankheitsbegriffe waren, wo neben den formalen Diagnosekriterien auch sehr viel klinische Intuition reingeflossen ist, jetzt so ein bisschen ins Wanken kommt, weil dann einfach die Diagnosekriterien unter den Begriffen etwas anders sind. Ne? Und da muss man sich wirklich nochmal reinfuchsen. Und ich glaube, dass das gerade den Kolleginnen und Kollegen, die das wirklich seit 20 Jahren machen, auch nochmal Probleme bereiten kann. Es ist nicht alles anders, aber es ist vieles anders und auch mit neuen Begrifflichkeiten teilweise, dass man da nochmal guckt, unter was subsumiert sich denn jetzt eigentlich ein bestimmtes Störungsbild oder wie sich der Patient eben gerade präsentiert. Ne?
Spannend, also ich sehe auch, dass es auf alle Fälle eine große Chance ist, da eine weitere Unterstützung zu bieten. Wie ist es mit den Patienten? Du hast ja schon mal ein bisschen das angesprochen gehabt, Dean, dass du dir die Wolken, die Ergebnisse sozusagen mit den Patienten ansiehst und transparent draufschaust. Das finde ich einen sehr guten Weg und Schritt. Fühlen die Patienten sich durch diese digitale Anamnese eher kontrolliert oder eher vielleicht auch abgeschoben, so nach dem Motto, mach das mal schön zu Hause, ne? Wir haben ja keine Zeit für, könnte man ja auch so interpretieren. Oder ist es eher so, dass sie diese Transparenz und dieser Blick da gemeinsam drauf eher mehr vertrauensstiftend ist und vielleicht auch in Anführungsstriche die Adhärenz für alle weitere Therapien und Diagnostikmaßnahmen sogar auch erhöht?
Also das wird sehr, sehr gut, das wird sehr, sehr gut abgenommen von den Patientinnen und Patienten und die haben tatsächlich auf vielen Ebenen einen Mehrwert. Also ich habe den Eindruck, die meisten schätzen das sehr, also auch grundsätzlich, dass wir mit viel Testung arbeiten in ganz verschiedenen Bereichen, weil neben dem, dass man sagt, na, gucken Sie mal aus der Biografie, da sieht man das, in den Zeugnissen steht das und das drin. Und das wiederum passt zu folgenden Messwerten, die wir hier standardisiert, validiert gemessen haben. Also, dass irgendwo psychische Phänomene nochmal wirklich messbar und greifbar werden.
Ja.
Das ist sicherlich etwas, was dieser operativen Medizin sozusagen der Diagnostik näher kommt, ne? Dass sie wirklich auch was Zahlenwerte haben und auch eben Illustrationen, um das einschätzen zu können. Das andere ist, und das ist fast noch mehr, dass die Patienten oft von dieser Landkarte sagen, Mensch, das ist ja so toll und spannend, dass ich mir das mal angucken kann. Ne? Ach ja, dass irgendwie so die Angstthematik stimmt. Ja, das erinnert mich, das waren die und die Fragen und das wirklich sehr anschaulich haben. Und es ist auch so, ich sende dann immer die ganze Mappe, auch verschlüsselt dann mit den ganzen anderen Testergebnissen, meistens fast 100 Seiten, an die Patienten. Und das ist eigentlich auch so, dass fast immer nur zu Clinico nochmal so Rückfragen kommen, nicht weil irgendwas unklar blieb, sondern weil die, glaube ich, sich das zu Hause nochmal ausgiebig angucken und dann nochmal Nachfragen stellen. Also da habe ich schon den Eindruck, dass das, dass sie sich dann nochmal, wenn es so anschaulich dargestellt ist, mit vielen Aspekten der eigenen psychischen Gesundheit, mit vielleicht Herausforderungen und auch Problemstellungen nochmal auseinandersetzen.
Also da sehe ich auch, muss ich ganz wirklich sagen, das habt ihr ja bei Klinike toll gelöst, einfach, dass es so visuell beeindruckend ist. Ne, bei den anderen hast du irgendwelche Messwerte, die du zusammenzählst und dann noch alles mal ausrechnen musst selbst. Ne? Also wenn du es per Papier noch machst. Ich sag jetzt nichts dazu. Genau, also du hast halt die Werte, aber es ist immer noch mal was anderes, als visuell zu erfassen und wahrzunehmen. Und ich glaube, das wird der Weg sein, nicht nur in den psychiatrischen Fächern, auch in vielen anderen Fächern, die Menschen, die Adhärenz zu erhöhen, die Menschen mitzunehmen und sie auch eben auch wieder ja gesundheitskompetenter zu machen. Ja. Aber wiederum ohne die Angst, und das finde ich gut, Dean, dass ihr nicht die Angst habt, wenn wir das den allen zeigen, dann verlieren wir was. Ne? Dann sind wir ja nicht mehr die Pros und wir verlieren was von unserer Kompetenz, sondern ihr teilt das sehr offen und geht da sehr auf einer Ebene oder im Sinne des Shared Decision Making wahrscheinlich mit euren Patientinnen und Patienten um, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, und man muss da natürlich auch zu sagen, das ersetzt ja auf keinen Fall eine gute Diagnostik im Sinne von sprechender Medizin, ne? Sondern es legt im Grunde, es zeigt ja wirklich den Finger da nur irgendwo hin. Deswegen, also ich habe da überhaupt gar nicht den Eindruck, dass mir das meine Expertise in irgendwas streitig macht, sondern ganz im Gegenteil. Super. Ich finde, das ist ein total sinnvolles Werkzeug, nämlich eben genau aus den genannten Gründen. Und für die Patienten, die haben ja meistens, außer die haben sich jetzt wirklich vertieft, so mit dem Begriff Neurodiversität auseinandergesetzt, ja auch überhaupt gar keine Idee, kein Konstrukt von psychischer Gesundheit, von psychischen Symptomen. Und da ist es natürlich dann auch nochmal besonders schön, so zu sehen und auch so strukturiert und dargestellt zu haben.
Ja.
Im Übrigen auch als Verlaufskontrolle, bevor ich das vergesse.
Ja.
Das ist nämlich, wir haben ja nur über die Diagnostik gesprochen, aber auch als Verlaufskontrolle ist das ziemlich gut. Das machen wir nicht so super oft, aber gerade im Vorfeld von leitliniengerechter ADHS-Behandlung, dass wir wirklich nochmal gucken, wie viele von den Symptomen sind denn noch da. Ne? Und da ist Clinico nicht nur im Gesamtbild, sondern teilweise auch nochmal trennschärfer als so einzelne Fragebögen. Ne? Also wir kennen die alle, diese althergebrachten BDI und wie auch immer, dass man dann nochmal quantifiziert aus einzelnen Symptombereichen. Und das ist tatsächlich auch sehr, sehr hilfreich, ne? Dass wir dann mal so 3, 4, 5 Tests machen im Verlauf, um zu gucken, wie entwickelt sich das denn eigentlich.
Was ich auch besonders angenehm fand, dass die Fragen einfach so menschlich natürlich sind. Ja, man hat so gar nicht das Gefühl, dass man irgendwie so einen konstruierten Test macht, sondern dass sie, wenn man sie durchgeht, wirklich so als ob, ja, keine Ahnung, als ob man ein normales Gespräch führt und nicht in so komische Sätze gedrückt worden. Ihr wisst, was ich meine, oder?
Ja. Oder dass teilweise schon das Wort der Diagnose benutzt wird in dem Satz oder sowas.
Ja.
Also, das manchmal der Fall ist. Das finde ich auch schwierig, dass man das schon so.
Ja. Sehr, sehr angenehm. Eine Frage, die sich natürlich noch unbedingt anschließt und wir hatten es auch vorab schon kurz besprochen, Laura. Die KI drängt sich ja auf. Wann ist sie bei euch da?
Genau. Also wir haben natürlich auch überlegt, was machen wir mit diesen Daten, weil eben wir haben ja den Vorteil eben dadurch, dass alle Patienten da durchlaufen, haben wir von allen dieselben Daten. Die sind strukturiert und im Vergleich zu zum Beispiel normalen Versorgungsdaten, wo ich eben manchmal einzelne Fragebögen habe und dann eine Diagnose, ist das natürlich eine viel, viel bessere, präzisere Datenbasis. Wir haben zehntausende solche Datensätze, selbst nachdem wir die aufgeräumt haben und ausgemistet, weil manchmal ist ja was nicht fertig oder wie auch immer. Und haben dann eben gesagt, was können wir damit machen? Und haben jetzt eben begonnen, die auszuwerten danach, ob wir bereits nach der Selbstauskunft quasi, ohne dass irgendjemand das bearbeitet hat. Den hat es eben so ein bisschen angedeutet. Man kann ja manuell als Diagnostiker dann eben die Karte bearbeiten, Sachen hinzufügen, verändern. Kann man aber bereits davor, haben wir uns gefragt, schon sehen, nicht unbedingt die finale Diagnose. Da haben wir dann so eine Verdachtsdiagnose, wird auch ausgerechnet. Aber viel wichtiger war uns eigentlich, können wir die Leute danach in Gruppen einteilen, um zu sehen, was für die eigentlich der nächste beste Schritt wäre. Was bräuchten die wahrscheinlich? Und damit haben wir jetzt dieses Jahr schon begonnen.
Mhm.
Und haben sehr, sehr gute Ergebnisse tatsächlich erzielt schon, sehr hohe Genauigkeit.
Was meinst du mit, was brauchen Sie dann? Also an weiterer Diagnostik oder an Therapien oder
ja, genau.
An
Versorgung? Also wäre das jetzt eine Person, die könnte man mit einer DIGA versorgen, mit ambulanter Therapie, brauchen die stationäre Therapie, brauchen die Coaching oder brauchen die erstmal nichts? Also wir wollen natürlich nicht sagen, sie sind natürlich nicht gesund unbedingt, das können wir natürlich nicht wissen, aber wurde denen nichts empfohlen, ja? Wurden die erstmal zu Beratungsangeboten geschickt oder andere? Das kann ja auch, manche werden ja auch weitergeschickt sozialen Angeboten zum Beispiel. Manchmal macht es mehr Sinn, zum Paartherapeuten zu gehen.
Definitiv.
Zur Schuldnerberatung oder. Also, ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nicht schlafen kann nachts, weil ich überschuldet bin, dann ist das ja keine psychische Krankheit, sondern das ist eine normale Reaktion auf einen.
Das erhebt ihr ja nicht. Ihr erhebt ja jetzt keine sozialen Faktoren drum. Oder da erinnere ich mich gerade nicht mehr.
Nein, in dem Standard, also in dem Medizinprodukt, nein. Wenn wir das Ganze, wir haben das ja auch im Einsatz mit Krankenversicherung, wo wir eben sagen, das wird dann sozusagen an Versicherte gegeben, fühlt ihr euch belastet, möchtet ihr mal wissen, was ihr habt, dann fragen wir vorher noch ein paar Sachen ab. Zum Beispiel, was belastet dich? Welchen Bereich merkst du das gerade am meisten?
Okay.
Und fragen auch zum Beispiel Sachen wie, warst du schon beim Arzt, warst du schon beim Therapeuten?
Mhm.
In dem Medizinprodukt fragen wir es nicht ab, nein. Aber trotzdem wissen wir eben aus den Daten heraus, sehen wir natürlich, was den Leuten empfohlen wurde. Und ich gebe dir recht, das ist natürlich, ja, das wird sich mit der Zeit sicher noch ausweiten. Wir haben jetzt erstmal ausgewertet, was wir haben. Und da gibt's auf jeden Fall ein Potenzial. Und was wir jetzt machen wollen, wir haben jetzt auch gerade die Zusage bekommen für ein Förderprojekt in dem Bereich, was mich sehr, sehr freut, dass wir da noch ein bisschen mehr Ressourcen haben, die wir reinstecken können. Also wir wollen jetzt ein Expertengremium aufbauen, was sozusagen auch eine KI trainieren kann. Weil die nächste Frage für mich wäre natürlich, wie würde man diese Leute idealerweise jetzt in den einzelnen Gruppen auch priorisieren? Bei wem wäre es besonders dringend, dass die Hilfe bekommen? Weil es gibt ja zum Beispiel Angst, Panik in dem Bereich. Wenn wir eben ein paar Monate warten, bis man mit der Behandlung ansteht, dann ist die Prognose sehr viel schlechter. Aber man kann natürlich eben da auch sagen, da muss man soziale Kriterien dazu hinzufügen. Da sind wir schon ziemlich sicher nach den Vorgesprächen. Ja, haben die Leute Care-Verantwortung? Können die überhaupt stationär das, also können die das überhaupt machen, dass sie sich aus dem Alltag rausziehen oder wollen sie das? Und so weiter und so fort. Und das sind dann wirklich Fragen. Also wir haben auch Ethiker vorgesehen in dieser Kommission, weil das sind ja auch nicht nur dann medizinische Fragen. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich glaube, in der Realität wird die Frage ja so nie gestellt. Weil dadurch, dass die Versorgung bei uns so dezentral ist, ist ja oft auch die Frage, habt ihr, also das Dienst wird bei euch auch so sein, könnt ihr gerade jemand nehmen? Und ihr habt ja nicht einen riesen Pool an Leuten und fragt euch welchen jetzt, sondern einen kleineren. Okay. Und das finde ich extrem spannend. Ja, und daran genau werden wir jetzt arbeiten, wie wir das umsetzen können.
Oh, da fällt mir ganz viel zu ein, das erzähle ich dir danach nochmal
in Ruhe. Ja, gerne.
Da habe ich ganz viele Gedanken und Ideen zu.
Gerne.
Hoch spannend. Und das zeigt, also da spüre ich mal wieder so ein bisschen, wohin das die Welt sich dreht und wohin es geht. Und das ist genau wichtig und auch richtig so. Und die Frage ist halt, wo setzt man die Grenzen und wie entscheidet man, wer eigentlich was bekommt? Aber natürlich immer muss noch jemand menschlich abhaken, ja oder nein. Aber ich glaube, da ist unfassbar viel schon vorab möglich an Prognosen zu stellen oder Empfehlungen zu geben, hundertprozentig, und diese Daten sind wirklich Gold wert. Ja, also nutzt sie gut und weise, um in der Versorgung von psychisch Erkrankten einen weiteren Beitrag zu leisten. Und das passt auch so ein bisschen zu meiner letzten Frage. Was ist so eure Vision weiter, Laura, für Clinico? Ihr seid bislang in der Schweiz sehr vertreten, aber soweit ich weiß, möchtet ihr natürlich auch nach Deutschland kommen, ne?
Ja, genau, auf jeden Fall. Also wir suchen auf jeden Fall immer weitere Kliniken und Praxen, die natürlich Interesse haben, sind da auch dran, eben aber auch an diesem anderen Bereich. Ich glaube, das kann man auch nicht getrennt voneinander denken. Mm-mm. Und ich möchte am Schluss jetzt nochmal vielleicht betonen, also worum es mir auch geht, ist jetzt nicht darum, dass man dann sagt, die Leute müssen bestimmte Sachen dann da angeben, um dann da oben irgendwo auf einer Liste zu sein. Aber worum es ja auch geht, ist ja wirklich Patienteninformation und informierte Entscheidungen. Mm. Und ich glaube auch, je mehr die Betroffenen wissen, desto mehr können sie auch sich durchsetzen und auch in ihrem Interesse Dinge suchen. Also es geht mir weder den Therapeuten oder Fachpersonen, da irgendwelche Entscheidungen vorwegzunehmen, noch den Betroffenen. Aber tatsächlich in der Realität, wir haben ja wirklich viel, viel User Research gemacht. Das war auch das Erste, was ich gemacht habe, als ich zu Clinico kam. Und ich war ehrlich gesagt entsetzt, wie wenig die Leute oft informiert wurden von den Behandlern und von den Ärzten und wie die da durch den Dschungel sich durchwühlen mussten, ja. Und es geht mir nicht um eine KI-gesteuerte, Roboter-gesteuerte Versorgungspfad. Das ist gar nicht das Ziel, weil ich glaube, das ist alles so komplex geworden und es muss zu unserem eigenen Leben passen, dass wir, ja, gucken müssen, dass wir den Leuten helfen, da durchzukommen. Und im Idealfall wäre eben, aus meiner Sicht können wir eben einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Leute informierter sind und dass die auch eben alle Optionen, die es gibt, verstehen können und nutzen können. Weil im Moment ist es einfach sehr abhängig da, wo man landet, wie viel Informationen man bekommt und welche Behandlungsoptionen man überhaupt erzählt bekommt.
Ja.
Ja. Und das ist, glaube ich, können wir schon verbessern.
Ja, klasse.
Und also ich würde vielleicht... Ja. Kurz einmal eine Ergänzung, ganz kurz nur. Man muss ja wirklich auch sagen, die Versorgungsrealität auch aus Klinikersicht, ne, zu diesem Stichwort, hat man dann Angst, man wird da irgendwie obsolet oder sowas, ne. Die Versorgungsrealität sieht ja aus Klinikersicht auch so aus. Ich bin total froh um jeden, den ich irgendwie möglichst kurzfristig auch versorgen kann, ne, weil wir werden alle, egal in welcher Praxisform, völlig überlaufen. Und ich finde es auch für die Patienten unzumutbar, die Rückmeldung zu bekommen, 8 bis 10 Monate Wartezeit, ne, aber selbst mit 6 Tage Wochen, kriegt man das gar nicht anders gestemmt im Moment gerade. Ne? Also der Andrang ist enorm hoch und es gibt viel zu wenig Therapeuten. Und da ist jeder Beitrag, der in diese Richtung geht, das irgendwie zu verbessern und auch quasi im ambulanten Bereich schon die optimale Therapie zumindest richtungsweisend vorzugeben, ne, halte ich für einen ganz großen Zugewinn, um irgendwie die Versorgung der Bevölkerung auch mittel- und langfristig zu verbessern. Ja,
ja, kann ich nur unterstreichen. Also und ich finde, jetzt mal gerade besonders im psychiatrischen Bereich und wo ich immer wieder merke, weil du sagtest, im Dschungel sich zurechtfinden, ja, viele Patienten, also die Leute irren durch den Dschungel, wissen nicht wohin, aber nicht nur die. Also ich muss gestehen, ich irre auch umher und zwar immer an der Stelle, wenn es ins Sozialsystem geht und sozusagen diese Brücke von Psychiatrie ins Sozialsystem ist sehr eng, also es liegt sehr eng beieinander und wie oft mir dort Wissen fehlt. Manchmal sage ich, wenn ich jetzt ganz jung wäre und ein Startup gründen würde, würde ich irgendwas im Sozialwesen gründen, weil ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial, was man da machen kann und die Verlinkung auch zu besonders psychiatrischen Erkrankungen unter eine einfache Versorgung zu gestalten. Was ich an Zetteln ausfüllen muss von irgendwelchen Kurzzeitpflegen oder irgendwelchen Grad der Behinderung und alles mehr auf Zetteln und Papier und da ist nichts miteinander vernetzt. Oh mein Gott. Also da ist noch wirklich viel Musik drin und ich hoffe, dass irgendwelche Sozialunternehmer zunehmend auch diesen Bereich für sich entdecken und auch da die Verlinkung besonders zur Psychiatrie finden und entdecken. Sie ist mehr als nötig. Na gut, das war jetzt nochmal ein anderer Appell an dieser Stelle.
Ich gebe dir total recht, ja.
Ja. Liebe Laura, wenn jemand sagt, boah, ich finde das total spannend, ich will mir das mal selbst angucken, diese ganzen Wolken und was dahinter steckt und vielleicht mich mal sogar selbst testen, finde ich auch immer hochspannend, die eigenen blinden Flecken zu entdecken. Ich muss gestehen, ich habe es auch gemacht und dachte so, oh oh, das hätte ich jetzt ja nicht von mir gedacht. Aber das gehört mit dazu und ich würde auch jeden raten, probier's mal aus. Wo kann man denn den Link bekommen, den Testzugang bei euch, sag mal?
Genau, also für Fachpersonen auf jeden Fall direkt auf der Webseite könnt ihr euch anmelden für eine Demo. Wenn die nicht reicht, schreibt mir einfach auf LinkedIn oder auch auf der Webseite und dann können wir den auch verlängern, wenn die 2 Wochen nicht reichen. Und genau, für alles andere schickt mir auch eine kurze Nachricht, dann gibt es einen Link und dann könnt ihr euch selbst testen. Niemand kann es auch sehen. Ich werde dann oft gefragt, ich habe es ausgefüllt, hast du es gesehen? Ich sage, natürlich nicht. Es erstaunt mich, wie oft das dann kommt. Ach,
du, das ist mir total egal.
Ja, aber ich kann es nicht sehen. Ich habe nicht die Rechte, weil ich ja gar keinen Grund habe. Ja, also ich kann es mir auch nicht angucken und auch niemand sonst bei uns. Also gerne einfach kurz melden und die Fachperson, da gibt es die Demo auf der Webseite direkt zu bestellen.
Ja, nochmal gut zu wissen, aber mir war es echt egal. Na gut, okay. Lieber Dean, gibt es noch einen Appell, den du an die Kolleginnen und Kollegen oder an wen auch immer gerne richten möchtest hier zum Schluss? Was ist dir noch wichtig, was ich dich nicht gefragt habe?
Also den Kolleginnen und Kollegen kann ich eigentlich, Appell ist schwierig, aber ich kann nur nochmal unterstreichen, dass es tatsächlich ein großer Mehrwert ist. Und ich verstehe, dass viele davor zurückscheuen, auch aus den genannten Gründen, die du eben nochmal aufgezählt hattest, Alexandra. Aber ich glaube, wer das selber mal gemacht hat, der sieht, was das für ein Mehrwert sein kann. Und selbst wenn es nur ein Korrektiv manchmal ist gegenüber der eigenen Voreingenommenheit, ja, das ist tatsächlich manchmal so, ne, dass man wirklich nochmal schwarz auf weiß sieht, ganz standardisiert. Ne, das ist, macht Prozesse schlanker und ist manchmal eben auch ein neuer Impuls. Ne? Und ansonsten, glaube ich, richtig separat auch meinen Appell nochmal an die Laura mit meinen ganzen Ideen, was da noch alles angebunden werden könnte, weil ich da auch schon ganz heiß drauf bin und das tatsächlich an beiden Praxisstandorten gerne noch vertiefen würde, weil ich den Mehrwert sehr, sehr klar erkennen kann. Ne?
Toll, Laura, du noch ein nochmal. Du noch ein Schlusswort. Hast du noch einen?
Nein, ich freue mich. Ich bin gespannt auf alle, die sich melden. Freue mich auf neue Ideen und neue Partnerschaften auch gerne. Ja.
Alles
danke
Gute.
Danke für deine Fragen.
Ja, gerne.
Genau, vielen Dank.
Danke, dass ihr meine Gäste wart. Müssen wir unbedingt so in 1 bis 1,5 Jahren wiederholen. Bin gespannt, wo ihr dann steht zu dem Zeitpunkt. Bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg im Jahr 2026 und bis dahin alles Gute.
Vielen Dank und ebenso.
Dankeschön. Schönen Tag euch.